2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Sonntag um 19.10 Uhr, ist mal wieder knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Nach-dem-Spiel-Ausgabe des Millantons nach unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Das Spiel des fünften Spieltags der zweiten Liga fand am Freitag, dem 1.9.23 um 18.30 Uhr im Eintrachtstadion in Braunschweig statt. Das Spiel gegen die Eintracht endete 1:1. Die Torschützen vor 21.290 ZuschauerInnen waren das 0:1 Elias Saad in der 59. Minute, Vorlage Jackson Irvine und das 1:1 Torir Johan Halgason in der 80. Minute. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist Jussi zu finden als @blaugelbedaten bei Twitter. Moin Jussi. Moin Jussi. Gottes Willen.
Ja, moin, moin.
Grüß dich. Gott. Moin Jussi. Schön, dass du wieder Zeit für das Gespräch gefunden hast. Erstmal Glückwunsch zu deinem richtigen Tipp. Du hattest ja gesagt 1:1.
Ja. Danke.
Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag mal, ja, bevor gerne. Wir zum Spiel kommen. Der Protest der Fanlager gegen die Top-Zuschläge war ja sehr spürbar im TV. Ich weiß nicht, was du schaust. Du bist ja in Helsinki. Da haben unsere Kommentatoren ja doch schon klar Stellung bezogen und sich der Meinung so weitgehend angeschlossen. Und ich glaube, Fußball muss bezahlbar bleiben und zwar für alle. Das wurde schon sehr deutlich, oder?
Ja, also ihr habt ja quasi ein bisschen später dann zur Partie, ich meine 5 Minuten später. Also erst in 5 Minuten war der wohl nicht drin. Wir haben dann auf die Choreo verzichtet. Lustigerweise habe ich selber bei Viaplay mir angeschaut mit einem englischen Kommentator und der hatte irgendwie überhaupt keine Ahnung. Und als dann die Bilder rüberschwenkten, dass alle Pauli-Fans jetzt reinlaufen, dann meinte er irgendwie, ja, es gab wohl irgendwie Ticketprobleme oder so. Also,
schlecht informiert, oder?
Schlecht informiert auf jeden Fall, ja. Aber, also internationalen Fernseher jedenfalls, aber ich glaube, im nationalen Fernseher hat man das besser verstanden.
Ja, das stimmt. Wir hatten noch vorab eine Frage über Mastodon reinbekommen, nämlich von Savard, zum Alkoholverbot in der Gästekurve. Er schrieb, es liest sich, als ob es lediglich im Gästebereich keinen Alkoholausschank gibt. Auch wenn es mich persönlich nicht stört, ist das so der Fall? Und falls ja, wird dies öfter gemacht und mit welcher Begründung? Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen.
Ja, also ganz genaue Infos habe ich auch nicht. Soweit ich weiß, hat es damit zu tun, dass irgendwie mit der Polizei Absprache gemacht wird, welche Spiele quasi Risikospiele sind. Und in dem Fall kann es wohl dann sein, dass im Auswärtsblock dann kein Alkohol ausgeschenkt wird. Jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt fair ist, im Gegenüber von den Auswärtsfans im Vergleich zu den Heimfans zum Beispiel. Da kann man, glaube ich, kann man schon drüber diskutieren oder so. Also, ich finde es auch immer ein bisschen merkwürdig jetzt am Ende, auch bei so einem Spiel jetzt in der zweiten Liga.
Denn alkoholisierte Heimfans sind immer alle friedlich, müssen wir dazu sagen.
Genau.
Brisant geht also nur von Gästefans aus. Naja, egal. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast ja das Spiel über eine Plattform angeschaut. Jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. Jetzt ist aber nicht nur der FC St. Pauli mit der ersten Profimannschaft der Herren zu Gast in Braunschweig gewesen, sondern es gibt ja noch ein weiteres Spiel, oder?
Ja, tatsächlich. Also die ersten Frauen der beiden Mannschaften treffen noch in 2 Wochen aufeinander. Und zwar am Biberweg am 17.09. um 14 Uhr. Das ist ein Sonntag und würde uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich auch da seid.
Da wollen wir hoffen, dass die Polizei nicht so eine Brisanz bei dem Spiel sieht und dass es da vielleicht doch Alkohol gibt.
Das hoffen wir mal, das hoffen wir mal, ja. Und wenn dann einfach dann gemeinsam dann hinter der Ecke oder so, gibt es vermutlich genau. auch was.
Genau, also kommt alle auch zu den ersten Frauen am 17.09. 14 Uhr Biberweg in Braunschweig. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast auch in dieser Saison. Kennt ihr eigentlich schon das Geburtstagspaket von Kervida? Dieses spannende Paket ist mir Verwöhnung pur. Du erhältst bunt gemischte 24 Flaschen, eine stilvolle Geburtstagskarte und dazu das Buch Bierleben, die neue Braukultur von Oliver Wesselow. Gönnt euch mal. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Geburtstagspaket findet ihr unter kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und denkt dran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir hatten mit Carol Metz für David Nemeth einen erwarteten Wechsel in der Startaufstellung und wir liefen wie üblich, inzwischen üblich, im 3-4-3 auf. Ihr habt ebenfalls erst, also laut offiziell wart ihr im 3-4-3 aufgestellt und es war überraschend Krüger gleich in der Startelf. Irgendwie hat sich das dann aber ganz auf dem Feld dann doch ein bisschen anders dargestellt. War es denn ansonsten die Elf, die du eigentlich erwartet hattest?
Nein, es gab schon ein paar Überraschungen dabei. Also erstmal die Aufstellung an sich, also jetzt zu der Formation. Also ich habe eher ein 3-4-1-1-2 erwartet, wie zuletzt auch. Vielleicht etwas mannorientierter im Pressing. Dann dafür war es dann sehr, ja, wir waren schon sehr hinten tief gestapelt, dann irgendwie im 5-4-1, also mit zwei Zehnern quasi, die dann sich auch noch zurückfielen lassen, also eigentlich nur ein Spieler vorne, Ucha in dem Fall.
Ja.
Und ja, und dass Krüger dann tatsächlich dann von Anfang an gespielt hat, auch dann noch als Zehner, der eigentlich ja nominell ein Zielspieler ist, hat mich dann schon überrascht. Also ich hätte es so persönlich nicht aufgestellt. Ich hätte vielleicht Ucha erstmal gebracht, dann ihn ausgewechselt und dann Krüger gebracht oder andersrum. Aber so war es schon etwas überraschend. Ja, dann vielleicht noch die Außenverteidigerposition. Also wir hatten darüber vorher diskutiert, dass es sein kann, dass falls Wiebe oder Quatsch, falls Griesbeck fit wird, dass er dann im Mittelfeld spielt, neben Krause. Das geschah auch. Aber zu meiner Überraschung hat dann tatsächlich Wieber dann als rechter Verteidiger gespielt und oder Schiedenspieler besonders in der ersten Halbzeit gespielt. Und das hat mich schon dann ein bisschen überrascht, weil gut, er hat auf dieser Position schon mal gespielt, aber ist jetzt auch nicht unbedingt seine stärkste Position.
Hatte ja auch genug Probleme.
Ja. Konnte man sehen, man ja teilweise.
Ja. Konnte man sehen, ja. Ja. Wir haben uns alle, also wie die verschiedenen Mannschaften sich dann auf dem Spielfeld wieder aufgestellt haben und wie es in den Systemen sich orientiert hat, könnt ihr übrigens dann auch bei Tim in dem Artikel nachlesen zum Spiel. Verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Allerdings hat unser Trainer Fabian Hürzeler nicht auf den Hinweis von Jussi gehört. Und sogleich haben wir die Initiative ergriffen und unser dominantes Spiel aufgezogen. Ihr habt euch direkt zurückfahren lassen, habt quasi zwei Busse geparkt. Wie fandest du denn die Anfangsviertelstunde?
Ja, also generell Busparken, ich denke mal, ist erlaubt. Was man jetzt aus der Heimmannschaftsperspektive vielleicht anmerken sollte, ist dann schon, dass dann keine wirklichen Vorwärtsbewegungen stattfinden beim Ballgewinnen. Also einfach mit dem Ball dann was anfangen, außer einen langen Ball spielen oder so, hat dann nicht stattgefunden. Und auch die Abstände dann zu den zweiten Bällen waren sehr, sehr weit in der ersten Halbzeit oder in den ersten Minuten besonders. Und das war dann schon auffällig, dass man irgendwie gefühlt hatte, wie sollen wir überhaupt zum Torschuss heute kommen oder so. Also es war schon war schon sehr dubios. Also gerade auch im Hinblick, dass wir eine Halbmannschaft waren. Also ja, aber ihr wolltet euer Spiel machen, wir wollten hinten stehen und ich fand es für die Zuschauer ein bisschen schade, gerade am Anfang, weil ist ja immer ein Top-Spiel gewesen und es war eigentlich Anfang an sehr, sehr langweilig, wenn man es jetzt neutral betrachtet.
Okay. Haben wir quasi zuvor, wie zu in den Spielen zuvor gespielt, ne? Also gegen euch auch. Wir haben versucht, euch reinzudrängen, euch quasi unter Druck zu setzen, aber irgendwie ohne wirklich zwingend gefährlich zu werden. Also wir haben zwar viele Torschüsse gehabt, aber ohne wirklich einen hohen X-G-Faktor rauszuholen. Klingt irgendwie für mich wie nach unseren letzten Wochen. aber lustigerweise dann irgendwie hattet ihr dann die zwingendsten Chancen, ne? Also klar war es hart bei uns immer wieder gefährlich und auch Hartl wurde gefährlich, aber die zwingendsten Chancen hatte ich dann bei euch verordnet, so zweimal durch Uca und dann der einmal abgeblockt wurde und einmal verzog und am Ende nochmal Gomez mit zum Ende der ersten Halbzeit. Das war irgendwie kam es dann doch, die Gefährlichkeit war dann doch ein bisschen bei euch. Auch wenn es unverdient gewesen wäre.
Ja, also ich denke mal, das hat dann mit dieser Spielweise von euch zu tun. Also die Gegensätze sind da halt sehr, sehr groß. Die eine Mannschaft stellt sich ja hinten rein, die eine versucht es spielerisch zu lösen. Und dann ist es halt Fußball in dem Fall, dass man dann halt das erlebt, dass einen durch ein langer Ball mal durchrutscht oder ein, ich meine, es war nach einem Einwurf oder so, gab es dann die Szene mit Gomez, wenn ich es richtig
gut habe. Genau. Ja.
Also das sind halt so die Situationen, wo dann so ein Spiel schon mal sich drehen kann. Denn generell zu eurer Spielweise hat mir sehr eigentlich gefallen. Einfach, aber ich denke mal, eine Fünferreihe, eine Viererreihe da ist dann wirklich schwierig zu knacken und man hätte da vielleicht, weiß nicht, vielleicht individuell dann mehr Risiko nehmen müssen oder so, oder mehr auch den Ball zirkulieren lassen, die Abwehr so ein bisschen auseinandernehmen. Letztes war es im Endeffekt sehr leicht für uns, auch das wird
zu verteilen. Ja, wir waren manchmal ein bisschen ungeduldig, gebe ich zu. Ja, das fand ich auch. Manchmal ein bisschen zu schnell versucht, den Abschluss zu finden, um Druck auszuüben. Ja, das stimmt, ja. Also mir gefällt ja unser Spiel, muss ich ja sagen, auch wenn es ist ja so, du hast ja so zwei Seelen in einer Brust, das ist ja eine diese defensive Stabilität, die du gewährleistest, ja, und diese Dominanz, die du aufbaust, aber gleichzeitig ist es halt, wenn der letzte Pass nicht kommt oder wenn der letzte Pass kommt, dieser dann zu einer Situation führt, die nicht zwingend gefährlich ist, dann ist es halt ineffizient irgendwo. Und bringt dir das davor, dass du das schön rumgespielt hast, bringt es dir einfach nichts. Und wir sind halt einfach nicht effektiv. So, das müssen wir einfach mal so sagen. Leider.
Ja, das ist Ihr Standpunkt jetzt so. Aber ich sag mal jetzt, da ja die Grundelemente jetzt im Aufbauspiel und im Fortsetzungsspiel besser beherrscht als wir, gehe ich davon auch aus, dass das nur eine Frage Zeit ist, bis ihr dann auch das Problem im letzten Drittel auch dann besser löst und denke mal, dass ich würde jetzt in deiner Stelle jetzt nicht so hoffnungslos sein.
Hoffnungslos, Jussi. Hoffnungslos. Wir haben doch jetzt Simon Zoller, der ganze Druck liegt ja jetzt auf ihn.
Ach so, ja, stimmt auch wieder. Ja. War jetzt nicht im Kader, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war jetzt nicht
im Kader. Ja, der war noch nicht im Kader. Nee, der, ja, okay. Der darf jetzt erstmal die zwei Wochen Länderspielpause oder diese zwei Wochen Länderspielpause darf er nutzen, um mit der Mannschaft in die Abläufe zu kommen. Was ich glaube, da er so erfahren ist, wird er das auch schnell schaffen. Genau. Wir sind dann beide, wir sind zum fünften Mal in Folge mit einem Unentschieden in die Kabine gegangen. Ist halt auch sehr, sehr anstrengend. Kommen wir mal zum Abschluss der ersten Halbzeit. Wer hat dich denn von eurer Mannschaft wirklich überzeugt?
Keiner.
Das ist nicht das, genau so hätte ich es auch gesagt.
Ja, aber keiner. Nee, also wirklich überzeugt hat mich keiner. Also vielleicht mit Abstrichen noch Hoffmann von seiner Spielweise als mitspielender Torwart. Aber sonst eher wenig. Ja. Jetzt irgendwas individuell jetzt so jemand hervorzuheben. Keiner.
Okay. Gibt es sonst ein Fazit, was so über die erste Halbzeit für euch ziehen würdest?
Ja, man hat schon gesehen, dass man mit 0-0 zufrieden war zu dem Zeitpunkt. Es gab auch so viel Impulse, irgendwie, dass wir da unzufrieden waren. Also da können wir später noch über die zweite Halbzeit sprechen, aber man hat schon gesehen, dass es aktuell im Trainerteam auch dass sie damit relativ zufrieden waren mit dem Zwischenstand 0-0 zur Halbzeit.
Ja. Kommen wir mal ganz kurz zu, wie soll ich jetzt sagen, zur Spielweise. Das ist schon irgendwie, das erinnert mich so, ich hab es im Vorgespräch auch so kurz angedeutet, das erinnert mich so an Darmstadt am Anfang unter Lieberknecht oder jetzt gerade Kaiserslautern unter Schuster. Mit diesem vertikalen, schnell nach vorne zu kommen und den lang und weit nach vorne zu hauen. Das ist schon so, ne? Also das ist...
Ja.
Ist es nicht anstrengend? Guckst du dir das gerne an? Guckst du dir das wirklich gerne an?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also ich habe es gerne, also ich mag so einen destruktiven Fußball, aber mit einem großen Aber. Also generell, also ich kann mir jetzt eine Mannschaft angucken, die einen Bus parkt und die einen stärkeren Gegner kommen lässt und so. Das kann ich mir schon anschauen. Nur was mich bei unserer Spielweise halt stört, ist dieses wenn man den Ball dann hat, diese Planlosigkeit, also diese Planlosigkeit, die man teilweise in den Spielern auch gesehen hat, mit ihren Pässen nach vorne, wo sie nicht so richtig wissen, wie sollen sie sich positionieren, wie sollen sie den Ball spielen, lieber dann einen Sicherheitspass nach vorne oder sofort beim Ballgewinn den Ball nach vorne schlagen, lang und weit und dann einfach diese ja auch die fehlende Kaltschnäuzigkeit bei den Standards dann zum Beispiel oder diese einfach diese irgendwas so was Eintracht jetzt als Mannschaft irgendwie auch, ich sag mal, womit man sich diese Spielweise irgendwie legitimieren könnte quasi. Also es ist so, also wenn wir jetzt in der Bundesliga so spielen würden, oder in einem Pokal gegen Bayern München oder so, da könnte das jeder verstehen. Aber jetzt gegen direkten Ligakonkurrenten ist es schon fragwürdig, ob wir so weit kommen werden. Und ich erwarte da auch gerade, also ich spielweise erwarte ich jetzt nicht große Erinnerungen, aber einfach, ich sag mal, dass man dann ja einen Standards mehr zeigt oder dann halt auch mal progressive Pässe so spielt, dass sie dann auch wirklich dass sie auch nicht nur so aussehen, als würde man aus Not den Ball weit schlagen, sag ich mal so. Also das ist so mein Kommentar dazu, denke ich mal.
Okay. Dann kommen wir mal zur zweiten Halbzeit, weil das ist ja jetzt, da ging es ja noch weiter mit eurer destruktiven Spielweise und weiter mit dem Einbahnstraße-Tor Richtung Tor von Hoffmann. Wir haben uns immer, wir bleiben weiter gefährlich. Es dauerte dann aber, und jetzt überspringe ich mal gnadenlos 15 Minuten, die dann halt wie die erste Halbzeit abliefen, gnadenlos 15 bis zur 60. Minute, bis der unfassbar starke Elias Saad mit einem Sahnetänzchen und einem überlegten Schuss in die kurze linke Ecke Hoffmann chancenlos aussehen lässt. Also das, ich glaube, bei Twitter geschrieben, ich weiß, was will man dann in dem Moment nicht hören, aber was für ein Tor. Also ich muss ehrlich sagen, der Junge, der macht so viel Spaß, den zuzuschauen. Und der spielt erst ein Jahr lang bei den Profis. Ey, unglaublich, der Junge. Wahnsinn.
Also ich würde tatsächlich ein bisschen, also ich gucke mir, wenn ich mir ein Tor angucke, dann gucke ich meistens die ganze Kette mir an. Also es ging ja nach dem, war auch, meine ich nach dem Einwurf, wenn ich das richtig
Verlagerung
im Kopf habe.
Auf, Jackson Irvine.
Genau. Und da sieht man einfach auf der rechten Seite, dass da, oder beziehungsweise unsere linken Seite, dass da die Zustimmung mal wieder nicht passt, dass also ich sag mal, wenn wir mit der Viererkette spielen würden, dann würde diese Zuordnung vielleicht klarer sein. Dabei aber mit der Fünferkette spielen, scheint es mir manchmal so zu sein, dass gerade auf den Flügelpositionen dann manchmal nicht klar ist, wer soll welchen Spieler dann quasi decken. Und da war es wieder so, dass dann eine Lücke da war, die eigentlich so nicht sein sollte. Irvine sprintet dann da rein und kann dann ziemlich unbefreit dann auch tatsächlich flanken, woraus dann erst diese Chance dann entstehen kann. Und das ist natürlich, kann passieren im Fußball, aber das ist leider jetzt nicht das erste Mal bei uns, dass so eine ähnliche Situation oder ähnlicher Gegentreffer kommt. Also da gilt es auch noch ein bisschen zu arbeiten. Aber an sich gebe ich dir recht, war ein schöner Treffer, ja.
Ihr habt dann direkt gewechselt im Anschluss, Rittmüller für Griesbeck, der dann und Kaufmann für Krüger. Rittmüller hat direkt Tempo auf die Seite gebracht, ne? Das war, ihr wurdet echt sofort offensiver mit seiner Körperlichkeit und Wucht, hat er ein paar Räume reingerissen, fand ich.
Ja, also ich mag sowieso generell, wenn ein gelernter Schienenspieler auf der Schiene spielt, gerade wenn man mit nur einen Schienenspieler spielt, ist es schon hilfreicher, wenn man dann gelernten Spieler hat. Rittmüller hat natürlich ein Top-Speed, glaube ich, gehabt in dem Spiel sogar mit 35 km/h. Hatte es ein bisschen Probleme in der offensiven Raumfindung dann und Orientierung dann nach vorne. Also so richtig gefährlich bis zum Ende war es dann doch nicht, aber es hat schon was anderes gebracht als Wiebels in dem Fall. Und dann genau, mit dem Wechsel eigentlich rausgegangen ist, aber für Helgason ist dann Wiebe gekommen und Wiebe. Und Helgason hat da eigentlich als Neuzugang dann, denke ich mal, den neuen Treffer später eingeleitet, aber auch das Spiel ein bisschen verändert, denke ich mal.
Ja. Da würde ich jetzt gleich noch drauf kommen. Vorher hätten wir aber den Sack eigentlich zumachen müssen. Also, nämlich kurz nach dem Wechsel hatten Saad und vor allem auch Hartl nochmal zwei Chancen zum 2-0, wo du den Sack eigentlich zumachen kannst. Ich hatte das Gefühl, als Helgason reinkam, hattet ihr nicht nur, dass ihr umgestellt habt, ne? Das war ja mit der Einwechslung von Helgason quasi der Fall, ne? Aber er gab euch auch etwas mehr Bindung und Ruhe in den Aktionen. Kann das sein? Oder täuschte mich da der Eindruck?
Nein, also täuscht dich jetzt nicht. Also ich denke mal, Helgason ist ein Spieler, den wir unbedingt gebraucht haben in unserem Mittelfeld. Er ist so ein bisschen dieser Verbindungsspieler auch zwischen Abwehr und oder auch Mittelfeld und Offensive. Hat auch einige Szenen gehabt, wo er sich nicht irritieren lassen hat von eurem Pressing-Verhalten, wo die alle anderen Eintracht-Spieler irgendwie immer aus Not den langen Ball gespielt haben, hat er, glaube ich, eine Szene erinnert mich, wo er einfach dann, glaube ich, austribbelt oder so und dann weiterspielt oder so, also ganz cool weiterspielt. Also so ein Spiel hat gefehlt. Er ist jetzt unbedingt nicht der Scorer, aber dass er dann trotzdem getroffen hat, ist natürlich, in dem Fall war es natürlich sehr wichtig, weil sonst hatten wir dann eigentlich wenig Torchancen dann mal jetzt auf dem ganzen Spiel berechnet und ich meine, dass er durch seinen Einwechsel der entscheidende Faktor war, dass wir noch einen Punkt gewonnen haben.
Okay. Ich habe das 1-1 auch eher als etwas glücklich gesehen und halte es da ein bisschen mit Tim und da zitiere ich mal: Diese lange Bälle, zweite Bälle Spielweise ist einfach der Vorhof zur Fußballhölle, der unseren Fußball kaputt macht. Du kannst nicht dauernd wegverteidigen, denn irgendwann fällt die Mommel dann auch mal unglücklich zum Gegner. So habe ich das auch gesehen. Ich wollte nur, ich kann es ich kann es nur 1:1 übernehmen. Aber trotzdem musst du da auch stehen, wo du stehst und den Ball reinmachen und das diese Qualität muss halt auch einfach haben. Deshalb.
Ja, vor allen Dingen, wie ich schon gesagt habe, in der ersten Halbzeit hat man diese zweiten Bälle vermissen lassen und einfach diese zweiter Ball kam, waren wir einfach nicht da und dann waren wir plötzlich da und natürlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass wir dann etwas anders verteidigt haben, etwas offensiver verteidigt haben, mannorientierter. Das hat dann natürlich auch geholfen, dass wir dann präsenter waren bei den zweiten Bällen. Aber ja, im Endeffekt dann zu dem Zeitpunkt war es dann schon etwas glücklicher.
Und dann gab es noch eine ganz unglückliche Szene von uns. Scott Banks, der Eingewechselte, verdrehte sich in einem Zweikampf das rechte Knie und musste raus, humpelte von der Seite und wurde von eurem Publikum ziemlich wüst ausgepfiffen. Ziemlich, fand ich eigentlich relativ unsportlich. Mittlerweile ist die Gewissheit, dass das rechte vordere Kreuzband gerissen ist und für den ist, glaube ich, erstmal bis Mitte Rückserie jetzt erstmal die Saison gelaufen, falls er zurückkommt.
Ja, also mal tut mir leid, dass mit dem Pfiffen habe ich das im Fernsehen nicht so wahrgenommen. Kann tatsächlich so gewesen sein. Sollte natürlich nicht sein. Das ist, denke ich mal, dass manchmal ist das Publikum auch in Braunschweig manchmal ein bisschen voreilig in seinen Schlüssen. Auf dem Fall nochmal gute Besserung und so ein Kreuzband drin sollte, ist schon schlimm und hoffen wir mal, dass er gut schnell auf die Beine kommt.
Ja, das hoffen wir auch. Ihr kamt dann noch immer besser ins Spiel und immer wieder öfter vor das Tor. Und dann gab es in der 92. Minute noch eine strittige Szene. Also ich beschreibe die mal etwas neutraler. Metcalf hat, also Uca spielt da einen Ball auf Kaufmann auf Uca, der verlängert dann mit der Hacke auf Krause. Und dann gab es einen etwas, wie soll ich das sagen, robusteren Einsatz von Metcalf gegen Krause. Und Krause ging zu Boden und wollte einen Elfmeter haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da echt ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gesehen habe, wie er da zu Werke gegangen ist. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen?
Ja, also erstmal nochmal muss ich sagen, heute in der Braunschweiger Zeitung ist auch noch ein Beitrag dazu, dass tatsächlich der Schiedsrichter angeblich gesagt hat, ich will ein Spiel nicht so entscheiden. Das ist natürlich auch jetzt ein bisschen jetzt noch, ich sag mal, Nachrufe darüber gibt oder Nachdiskussionen. Es ist auch so, dass denke ich mal, bei Braunschweig, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann wir das letzte Mal einen Elfmeter bekommen haben. Also wir scheinen die wirklich selten zu bekommen. Und somit ist es natürlich ärgerlich, dass wir dann einen Elfmeter nicht bekommen. Endeffekt für mich war es, ich habe die Szene dann auch mal dann nochmal angeguckt, für mich war es nicht unbedingt ein hundertprozentiger Strafstoß. Also er geht schon da Körper an der rein und so, aber es war jetzt nicht so, dass da Krause unbedingt direkt am Ball war oder so. Ich fand's noch vertragbar. Also ich habe spontan gesagt, es war kein Elfmeter. Aber ich bin da auch vielleicht etwas heimkritischer als vielleicht die meisten Fans
eigentlich. Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn er ihn gegeben hätte. Sagen wir es mal so.
Das war schon
rustikaler.
Ja, das kann sein. Ja. Also ich fand es einfach zu dem Zeitpunkt, wenn ich nochmal sagen darf, ist einfach, ich hatte so ein bisschen, also natürlich erhofft man als Fan, dass man ein Spiel gewinnt, aber da ich natürlich auch meine ja, ich sag mal, als schon mittlerweile als etwas neutralerer Analytiker das Ganze betrachte, auch kritisch, sehr kritisch betrachte von der Eintracht. Also nicht nur aus der Fanperspektive, sondern auch wirklich mal etwas kritischer. Dann war es auch meiner Meinung nach wieder, jetzt um die spielerische Entwicklung bei uns zu diskutieren, falsch gewesen, wenn wir das Spiel noch gewonnen hätten mit so einem Elfmeter, weil dann hätte das wieder das ganze Ergebnis so ein bisschen ins Hintergrund oder die ganze Spielweise in Hintergrund gewischt. Und soweit finde ich es ganz gut, dass es 1:1 ausgegangen ist, weil dann kann man noch um die eigene Spielweise noch fair und square noch diskutieren, denke ich mal.
Okay. Danach war Schluss. Irgendwie, bin maximal unbefriedigt aus der Partie rausgegangen. Ihr spielt am Sonntag gegen Hertha und dann gegen Nürnberg und in Rostock.
Ja, genau, also
Was
nach der
lässt.
Länderspielpause.
Genau. Am Sonntag nach der Länderspielpause, genau. Was lässt sich positiv, oder was siehst du aus der Begegnung Positives, dass ihr nach dem Spiel bei den kommenden Gegnern nicht doch noch etwas tiefer reinrutscht? Weil ihr seid jetzt 14., wir sind um 9. Also was, da ist es jetzt, wird's, ist, also sind jetzt kein, ist jetzt kein Fallobst, was da auf mich zukommt.
Nein. Nein, also dass wir eine starke oder starke Gegner zum Beginn haben, das haben wir eigentlich schon gewusst. Also denke mal, im Endeffekt ist man dann auch mit 4 Punkten aktuell zufrieden, weil man da weiß, dass die etwas leichteren Gegner erst später kommen. Was mich hoffen lässt, ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal tatsächlich so, dass die Abwehr sich langsam stabilisiert. Ja, auch zwar etwas notgedrungen, aber man scheint sich etwas zu stabilisieren hinten, was natürlich Hoffnung bringt. Denke mal auch, dass wir jetzt einen Verbindungsspieler haben, wie Ala Helgason, lässt mich hoffen. Und ja, was mich noch hoffen lässt, ist vermutlich, dass wir endlich mal ein Standardtor machen irgendwann mal. Und dass wir ja extra immer trainiert werden und seit dem Sommer und langsam wird es auch mal Zeit, dass wir da mal auch ein Treffer erzielen, denke ich mal. Das sind so die drei Kernpunkte, die mich nur hoffen lassen.
Okay. Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass die
Danke.
gegen die nächsten drei Gegner klappen. Für uns geht's am Samstag nach der Länderspielpause zu Hause gegen Holstein Kiel weiter, die 2:1 gegen SC Paderborn gewann. Hierzu kommt dann das VDS von Luca. Liebe Hörerinnen, ich wünsche euch einen entspannten Start in die Woche. Und bei dir, Jussi, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, danke. Hat mich gefreut.
Sehr gut. Dann tschüss.
Tschüss.